Herzlich willkommen. Sie hören den Podcast der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen mit Tom Hilgers. Schön, dass Sie zuhören. Und hier sind die Themen im Überblick. Blick voraus und Blick zurück. Die kommissarische Leiterin der Akademie, Professorin Dagmar Starke, im Interview. Und Tuberkulose. Interview unter anderem zur Lage in Deutschland. Dazu natürlich wieder aktuelle News. Los geht's. Das neue Jahr ist nun schon einige Wochen jung, 2025 läuft und entwickelt sich. Dagmar Starke, kommissarische Leiterin der Akademie. Es wird ein Jahr mit vielen Fragezeichen. Bundestagswahl jetzt und die Zukunft. Die USA hat Trump. Keiner weiß so richtig, wie sich die politische Landschaft weiterentwickelt. Wie sieht die Kapitänin der Akademie diese unruhigen Gewässer?
Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das sind erwartbare Entwicklungen leider gewesen. Ich sehe vor allen Dingen jetzt mit Blick auf die Wahl in den USA, ist extrem kritisch, dass der Präsident als erstes verfügt hat, das Pariser Klimaabkommen zu verlassen. Das ist mit Blick darauf, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen auch und insbesondere für unsere Gesundheit und nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für die psychische Gesundheit, ein ganz, ganz schwerwiegender Schritt, wo wir unsicheren Zeiten entgegengehen. Die zweite Entscheidung, die mich schockiert hat, auch mit Blick auf die öffentliche Gesundheit, ist insbesondere der beschlossene Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation wird unter anderem nicht alleine von den USA, aber eben auch von den USA als größtem Geldgeber finanziert. Deutschland zählt mit zu den drei größten Geldgebern. Und man darf eben nicht unterschätzen, welchen wertvollen Beitrag die Weltgesundheitsorganisation für die Gesundheit der Bevölkerung weltweit leistet. Und diese Leistungen werden eingeschränkt, wenn eben die Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, die jetzt ohnehin schon zu wenige sind. Mit Blick auf die Bundestagswahl sehe ich halt insbesondere für die öffentliche Gesundheit die Entwicklung, dass wir erwartungsgemäß nicht mehr im Zentrum des Interesses stehen. Das war vor 3 Jahren, als gewählt worden ist, noch ein bisschen anders. Da standen wir noch unter dem Eindruck der Pandemie oder die Pandemie war sozusagen noch virulent. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und in den Wahlprogrammen findet sich herzlich wenig zum Thema öffentliche Gesundheit und auch kaum ein Bekenntnis zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das ist etwas, was ich befürchtet habe, dass es sich so entwickeln würde. Und damit könnte es eben sein, dass der öffentliche Gesundheitsdienst wieder in der Versenkung verschwindet, wo er ja war bis zu Beginn der Pandemie. Und wenn das nun auch einhergeht, dass es keinen Pakt 2.0 geben wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das natürlich auch verfassungsrechtlich tatsächlich schwierig ist. Das konnte man in der Pandemie gut begründen mit der Gefahr für Leib und Leben für die gesamte Bevölkerung, wo dann der Bund auch die Regelungskompetenz hat. Das ist heute so nicht mehr begründbar, aber hier, glaube ich, müssen sich die Länder und Kommunen sehr deutlich zu einem starken ÖGD bekennen und damit natürlich auch die Länder zu einer starken Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bekennen, weil wenn der ÖGD gestärkt werden soll weiterhin und man sich dazu bekennt, dann muss es eben auch eine entsprechende adäquate Ausfort- und Weiterbildung geben. Und wir als länderübergreifende Bildungseinrichtung brauchen entsprechend auch die Stellen aus dem Pakt, um dann eben unser Angebot so vielfältig und umfangreich zu behalten, wie es jetzt ist.
Ja, vielen Dank. Das klingt eher nach rauer See. Wie würde sich das auf uns auswirken, Dagmar, wenn die Paktstellen wegfallen? Wie sähe das Worst-Case-Szenario aus? Der schlimmste aller Fälle.
Das heißt, wir werden wieder Wartelisten haben. Es wird keine Digitalisierungsangebote mehr geben. Wir werden selber unsere Digitalisierung in der Akademie einfrieren müssen. Wir werden auch das Dependancenmodell, was wir ja implementiert haben, Dependancen heißt, wir haben eben 2 Schulungsräume in Hamburg und Darmstadt, wo wir eben bei entsprechender Auslastung des Weiterbildungskurses zum Beispiel auch den Weiterbildungskurs dort vor Ort anbieten, aber wo wir eben auch zahlreiche Fortbildungsangebote machen. Und das wird halt einfach schwierig werden, wenn wir auf den Stand von 2019 zurückfallen. Wir werden auch viele neu entwickelte Angebote, die wir in der Pipeline haben, zum Beispiel das lange vom Beirat für den Pakt des öffentlichen Gesundheitsdienstes geforderte Angebot für Quereinsteigerinnen oder für Akademikerinnen im nicht-medizinische AkademikerInnen im öffentlichen Gesundheitsdienst, die Fachreferentin öffentliches Gesundheitswesen. Das werden wir nicht realisieren können, weil wir dann all unsere Man-and-Woman-Power dafür brauchen, um eben unsere Weiterbildungskurse, davon wird es 2 geben, aber dann eben auch wahrscheinlich wieder mit Wartelisten unsere Lehrgänge, davon wird es jeweils 2 in den Bereichen LMK und Hyko geben, auch wiederum mit Wartelisten, um das zu machen. Und natürlich werden wir keine knapp 400 Fortbildungsangebote mehr haben, sondern wir werden uns wieder bei 120, 130 Fortbildungen pro Jahr einpendeln, was dann wiederum zu einer längeren Wunschliste aus den Gesundheitsämtern und aus den Bundesländern und von anderen Gremien, die uns ja auch regelmäßig erreichen, zum Beispiel aus dem Bereich Umweltschutz, Krisenmanagement, das alles werden wir nicht mehr anbieten können. Das muss man so klar formulieren. Und wir werden auch sowas wie diesen Podcast nicht mehr machen. Und wir werden wahrscheinlich auch den anderen Podcast nicht mehr machen. Wenn wir niemanden haben, der das machen kann, dann wird es dieses Angebot nicht geben. Und wir werden sehr viel höhere Kosten für externe Dozierende haben, weil wir natürlich mit einem reduzierten Personal, mit reduzierten Personalressourcen längst nicht mehr all das selbst bewältigen können in den Lehrgängen, in den Fortbildungen, wie wir das jetzt tun.
Ja, vielen Dank für die sehr klare und offene Beschreibung der Situation. Das vergangene Jahr war ja durch viele Highlights gezeichnet in der Akademie. 2024, wir hatten rund 350 Fortbildungen, eine Riesenherausforderung, zumal ja sehr vieles wieder auf Präsenz umgestellt werden musste.
Tatsächlich gab es großartige Highlights. Also wir haben eine Sommerakademie zum Thema Rassismus gehabt mit hervorragenden Referentinnen und Referenten. Aber auch unsere eigenen Kolleginnen haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Das war ein ganz, ganz toller Tag. Und darüber hinaus sind wir mit unseren Projekten sehr erfolgreich. Wir haben das Projekt Evidenz ÖGD erfolgreich abgeschlossen und haben aber die Möglichkeit, dank der Mittel aus dem Pakt für den ÖGD eben hier nochmal eine Weiterentwicklung bis Ende 26 zu finanzieren. Wir haben mit dem Buddy-Projekt, wo wir ja auch eine Aufstockung und Weiterführung bis März 2026 erreicht waren, vieles erreicht, haben tolle Veranstaltungen zur Digitalisierung gemacht, zu digitalen Kompetenzen. Wir haben eine Expo gemacht, das war eine fantastische Veranstaltung online, eine virtuelle Messehalle, wo eben sich verschiedene Anbieter vorstellen konnten, wo aber auch unsere eigenen Angebote dargestellt worden sind. Wir haben ein neues Projekt gestartet mit ÖGD Connect, das darauf abzielt, die Digitalisierungsbestrebungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes besser miteinander zu vernetzen, Austausche zu koordinieren, Sprechstunden, Beratungssprechstunden zu koordinieren, aber auch die Länderprojekte miteinander zu vernetzen. Hier werden wir 2 große Veranstaltungen in Düsseldorf machen, in Präsenz, um das Ganze umzusetzen. Ja, wir mussten in Präsenz zurückkehren mit dem Weiterbildungskurs. Das ist eine Vorgabe der Bundesärztekammer, dass 80% in Präsenz durchgeführt werden müssen. Auch das haben wir gestemmt, tatsächlich auch in den ersten Modulen, wie von uns geplant, in den beiden Dependancen in Hamburg und Darmstadt und bei uns in Düsseldorf. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Zahlen rückgängig sind, weil viele es eben nicht mit Beruf und Familie vereinbaren können. 80%, das heißt 3 Tage plus dann Anreise. Manche müssen eben schon am Abend vorher anreisen, von der Familie weg zu sein. Dadurch sehen wir einen Einbruch von mindestens 40% bei den Anmeldezahlen. Das ist bedauerlich, weil das hat nichts mehr mit Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und Bindung von Fachkräften zu tun. Wir haben das geschafft, das umzusetzen. Es war toll, das eben auch in den Dependancen umzusetzen. Leider mussten wir aber dann jetzt zum Januar entscheiden, dass wir es nur noch in Düsseldorf anbieten können, weil die Anmeldezahlen so weit runtergegangen sind, dass wir die Dependancen nicht mehr bedienen können, weil es sich nun mal leider einfach nicht rechnet, für 6 Personen ein komplettes Programm parallel anzubieten. Das ist total schade, aber es ist so. Ansonsten sehen wir in der Entwicklung, wir bieten viele Veranstaltungen in Präsenz an, aber wir sehen auch, dass sie oftmals gar nicht so nachgefragt sind. Und sobald wir die dann auf Hybrid schalten, haben wir plötzlich 100 Anmeldungen für Veranstaltungen. Das heißt, wir sehen auch, dass offensichtlich gesehen wird, dass wir es gut online können. Und zum anderen aber auch, dass in den Kommunen schon sehr stark geguckt wird, welche Fortbildungen dürfen wahrgenommen werden, welche werden dann, wo werden Dienstreisen und Übernachtungen finanziert. Hier sehen wir eben auch entsprechende Einschnitte, was schade ist, weil wir natürlich manche Veranstaltungen gerne weiterhin auch rein in Präsenz durchführen würden. Aber das ist der Lauf der Zeit und auf der anderen Seite haben wir bewiesen, dass wir gut sind darin, auch Online-Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen und wir alle über didaktische Kompetenzen verfügen, um das auch gut umzusetzen. Also von daher ein sehr erfolgreiches Jahr, auf das ich gerne zurückschaue und von dem ich hoffe, dass wir es in 2025 noch toppen werden.
Jetzt im neuen Jahr 2025 zählen wir rund 400 Veranstaltungen in unserem neuen Jahresprogramm. Wo sind aus deiner Sicht die Highlights?
Also die Highlights sind, dass wir natürlich wieder alle Themen abdecken, die in den Gesundheitsdienstgesetzen und sonstigen Gesetzen verankert sind. Das ist unsere Aufgabe, das ist logisch. Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch weitere Angebote, die eben die regionalen und globalen Herausforderungen abbilden. Und das ist ja auch Teil unseres Leitbildes, dass wir sagen, der öffentliche Gesundheitsdienst muss sich auf die regionalen und globalen Herausforderungen einstellen. Das heißt, es gibt wieder die Reihe Klimawandel und Gesundheit. Es gibt etliche Angebote zum Thema Krisenmanagement. Das sind sicherlich Punkte, wo wir beispielsweise mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammenarbeiten, wo wir sehr sicher sind, dass das auf großes Interesse stößt. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel neu aufgenommen eine Fortbildungsreihe, Mittagssession im Bereich Begutachtung. Das war ein Wunsch aus dem Fachausschuss der amtsärztlichen Dienste des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes an uns herangetragen worden ist. Das haben wir umgesetzt. Es ist eine spannende Veranstaltung. Ich habe gesehen, die ersten Angebote sind bereits ausgebucht. Also da hat sich ganz viel Neues entwickelt. Es gibt aber auch zum Beispiel Angebote Infektionsschutz für Fortgeschrittene, wo ganz spezielle Themen nochmal behandelt werden, auch in kurzen Mittagsveranstaltungen, die also jeder von seinem Arbeitsplatz aus sicherlich gut wahrnehmen kann. Wir werden das Zertifikat Kinderschutz tatsächlich ausweiten und bundesweit anbieten, natürlich für die Nichtträgerländer mit entsprechenden Kosten verbunden. Der Zertifikatserwerb ist natürlich auch für die Teilnehmenden aus unseren Trägerländern mit Kosten verbunden, aber die Nichtträgerländer müssen dann natürlich leider für die Veranstaltungen auch zahlen. Aber das ist so großartig nachgefragt und wir halten das Thema Kinderschutz für so bedeutsam, dass wir gerne das jetzt öffnen, damit eben auch alle, die das machen möchten, daran teilzunehmen. Wir haben bereits die ersten Absolventinnen, die das erfolgreich abgeschlossen haben, sodass wir da glauben, dass wir einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Und ansonsten gibt es Veranstaltungen von amtsärztlichen Gutachten bis Zahngesundheit. Es ist alles dabei. Ich habe jetzt kein Thema gesehen, was wir zu wenig berücksichtigen. Und wenn es doch noch etwas gibt, was jemandem auf der Seele brennt, dann freuen wir uns natürlich immer über Anregungen seitens der Länder oder aber auch natürlich jedes einzelnen Kollegen oder einzelner Kolleginnen im Gesundheitsamt.
Und auch in diesem Jahr darf sie nicht fehlen. Die gute Fee, die kommt und dir sagt, Dagmar, du hast 3 Wünsche frei. Rund um die Akademie natürlich, aber auch gerne persönlich. Welche 3 Wünsche wären das für dich?
Ich möchte gerne das Signal haben, dass alle unsere Paktstellen entfristet werden. Ich bin ein bisschen egoistisch und wünsche mir auch für mich selber eine irgendwann gefestigte Situation, sodass das kommissarisch vielleicht irgendwann nicht mehr davor steht. Und ich wünsche mir halt tatsächlich Frieden und dass wir möglichst viel Widerstand leisten gegen die extremen Tendenzen, die wir gerade in der Politik auch in Deutschland erleben.
Die Akademie im Jahr 2025, das war die kommissarische Leiterin Dagmar Starke. Vielen Dank fürs Interview und für deinen Einsatz im vergangenen Jahr und auch aktuell in diesem noch jungen Jahr.
Dankeschön.
Und hier sind die Nachrichten im Überblick. Für das Format Sprechstunde ÖGD Connect sucht das Projektteam aktuell Themenvorschläge für die nächsten Termine am 4. April und 6. Juni. Die Online-Beratungen sind ein Angebot des Projekts Koordinationsplattform Digitalisierungsprojekte im ÖGD, ÖGD Connect, und bieten Gesundheitsämtern die Möglichkeit, vorher eingereichte Digitalisierungsthemen online mit entsprechenden ExpertInnen zu erörtern. Ab sofort können sich interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst auf unserer Webseite für einen der nächsten Termine registrieren und dabei auch ihr bevorzugtes Digitalisierungsthema oder aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung in ihrem Gesundheitsamt angeben. Die Online-Anmeldemaske stellt Themenfelder zur Auswahl. Zusätzlich bietet ein Freitextfeld Platz für individuelle Wunschthemen. Die Online-Anmeldung zur nächsten Sprechstunde ÖGD Connect ist ab sofort und bis zum 26. Februar möglich. Diesen Link können Sie dafür nutzen: aoegw.de/sprechstunde. Das Projektbüro Digitale Tools, PDT, präsentiert die für den öffentlichen Gesundheitsdienst empfohlenen Tools und Anwendungen jetzt übersichtlicher. Die Website mit allen aktuellen Empfehlungen wurde für eine schnellere Sichtung komplett neu strukturiert. Zu jeder Software gibt es nun eine eigene Unterseite. Um den Fokus auf die im Rahmen des PDT-Bewertungsprozesses empfohlenen Tools zu legen, wurden die Informationen am Seitenanfang deutlich reduziert. Eine moderne Kacheloptik ermöglicht nun eine alphabetische Darstellung der 13 aktuell für den ÖGD empfohlenen digitalen Lösungen. Die Umsetzung der neuen Struktur erfolgte in Zusammenarbeit mit der PDT-Partneragentur Permanent in Düsseldorf. Die AÖGW hat für 2025 wieder ein Jahresveranstaltungsprogramm mit jetzt rund 400 Veranstaltungen herausgegeben, rund 50 mehr als noch 2024. Interessierte aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst finden hier ein breites Fort- und Weiterbildungsangebot, etwa zu Kinder- und Jugendgesundheit, Digitalisierung oder Zahngesundheit. Weitere Veranstaltungen sind in Vorbereitung. Zu unserem nächsten Thema: Tuberkulose. Was wissen wir? Infektionskrankheit, meldepflichtig, betrifft in den meisten Fällen die Lunge, Inzidenz in Deutschland bei 4,9 neuen Fällen pro 100.000 Einwohnern, zuletzt etwas steigend. Behandlungsmöglichkeit mit einer Reihe von Medikamenten, Therapiedauer rund 6 Monate. Im neuen Blickpunkt öffentliche Gesundheit, der im März erscheinen wird, ist Tuberkulose das Schwerpunktthema. Dabei ein ausführliches Interview von Frank Naundorf, Leiter Digitales und Kommunikation in der AÖGW, mit Dr. Martin Prewitzer, seit 2021 Abteilungsleiter und stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes in Stuttgart. Zudem Lehrbeauftragter der Uni Tübingen und unter anderem Sprecher des bundesweiten Arbeitskreises Tuberkulose im Fachausschuss Infektionsschutz des BVÖGD und Mitherausgeber des Tuberkulose-Handbuchs, für das die Akademie den Satz sowie Druck und Vertrieb übernommen hat. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch.
Genau, direkt mal so ein bisschen zur Einordnung. Tuberkulose in Deutschland, wie präsent ist Tuberkulose in Deutschland derzeit?
Ja, also einerseits ist ja wirklich die Tuberkulose eine seltene Erkrankung geworden. Einfach von den Fallzahlen her, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ärztin, Arzt in ihrem Leben, wenn sie nicht gerade Infektiologe oder Pneumologin ist, sowas sieht, ist relativ selten. Also einerseits eine seltene Erkrankung, andererseits dann doch immer noch ja eine der häufigeren Infektionskrankheiten, was wir auch in den Statistiken sehen. Und und leider auch, wenn man es dann im internationalen Vergleich anschaut, klar, gibt es Länder, die haben viel, viel mehr Tuberkulose, aber es gibt eben auch Industrieländer, die sind deutlich besser als wir, muss man ganz klar sagen. Also die haben geringere Inzidenzen. Ein Beispiel sind da immer die USA, die da kann man über das Gesundheitssystem sagen, was man will. Aber was TB angeht, sind die einfach besser, ja. Die haben weniger als halb so viel, eine weniger als halb so hohe Inzidenz wie wir.
Wie kriegen die das hin? Wissen Sie das? Warum sind die so viel besser?
Na, die haben einfach irgendwann erkannt, dass sie hier ein Problem haben. Das war bei denen damals mit der HIV-Epidemie schon. Die hatten, bevor HIV kam, die ganzen Tuberkulose-Programme runtergefahren, weil da gingen so kontinuierlich die Zahlen immer runter, haben gesagt, alles super, brauchen wir alles nicht mehr, läuft von alleine. Hat man alle Strukturen abgebaut, dann kam HIV und dann ist ihnen das Ganze um die Ohren geflogen. Dann sind die Tuberkulose-Zahlen wieder massiv angestiegen und die haben tatsächlich dann die richtigen Konsequenzen draus gezogen und haben gesagt, da müssen wir uns drum kümmern. Und die machen eben auch eine Menge, da gibt's wirklich dann kostenlose Behandlungen, es gibt Screening-Programme, Programme zur präventiven Therapie. Also die haben einfach, sage ich mal, das WHO-Ziel und das ist ja wirklich Elimination der Tuberkulose ernst genommen. Und es gibt auch noch ein paar andere Länder, die da wirklich gute Programme haben. Hier in Deutschland hängen wir hinterher, aber kann ich gleich sagen, da sind wir inzwischen jetzt auch dran. Also da tut sich auch einiges, weil man doch erkannt hat, dass man da was machen muss.
Genau, das wäre nämlich sozusagen auch direkt meine Anschlussfrage. Also was können wir lernen von denen, die es da besser machen? Was sollten wir ändern? Und wo konkret ist da der ÖGD gefragt, etwas zu ändern?
Ja, erstmal sind ja so, sage ich mal, unverändert die Aufgaben ÖGD, was man so kennt, wie bei jeder meldepflichtigen Infektionskrankheit. Wir kriegen eine Meldung, wir ermitteln, wir gucken, welche Maßnahmen wir treffen müssen. Klar, und wir machen die Statistik, wir übermitteln Daten. Das ist ja bei der TB zunächst mal so wie bei anderen Erkrankungen auch. Wir haben ja auch bekannt die Umgebungsuntersuchung, das ist Alltag in den Gesundheitsämtern, das heißt zu gucken, wer hatte Kontakt, wer ist möglicherweise infiziert, die Leute testen, beraten. Das ist so das eine, was neuer Aspekt ist, oder sag mal kein neuer Aspekt, aber was, wo sich was geändert hat, ist eben Tuberkulose bei Risikogruppen, einfach Menschen, die ein höheres Risiko haben, infiziert zu sein und dann auch zu erkranken. Und das ist was, da ändert sich was. Da ist im Moment auch eine Leitlinie des DZK in Arbeit zur Tuberkuloseprävention bei Migranten, denn das ist tatsächlich eine wichtige Zielgruppe, einfach Menschen, die aus Ländern kommen, wo es viel Tuberkulose gibt, wenn die zu uns kommen, auch teilweise, wenn die länger schon da sind, auch gut integriert sind, haben die trotzdem noch das Erkrankungsrisiko aus ihrem Heimatland. Und das sind Zielgruppen, um die müssen wir uns einfach mehr kümmern. Und das ist nicht nach dem Konzept, was wir da entwickeln, das ist nicht Restriktion oder Kontrolle oder Druck, sondern wirklich Information, Aufklärung, Angebote, und zwar sowohl für die Betroffenen, als auch eben aber für die Primärversorger, das heißt Hausärzte, Fachärzte und auch öffentlicher Gesundheitsdienst, weil da haben wir sicher auch eine Rolle, da mitzuwirken, eben zu informieren oder auch Angebote zu machen zur Untersuchung und letztlich dann auch zur Behandlung. Und das ist noch ein, ja, sage ich mal, ein weiter Weg, da haben wir noch eine Strecke vor uns, aber das ist so der Weg, den wir einschlagen sollten und ja auch müssen.
Martin Priewitzer wirkte auch an dem E-Learning mit, das die Akademie gemeinsam mit der Bayerischen Akademie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit AGL erstellt hat. Lesen Sie das komplette Interview von Frank Naundorf im März im neuen Blickpunkt Öffentliche Gesundheit. Das war auch schon wieder die neue Ausgabe des Podcast-Journals der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder zuhören würden und freue mich auch über jedes Feedback. Am Mikrofon war Tom Hilgers. Bleiben Sie gesund und bis dann.